Guten Morgen. Ich möchte euch mal meine Gliederung zeigen und mit einer kleinen Einleitung beginnen. Die hat was mit einem Einkaufszentrum zu tun. Ich war nämlich gestern in einem, man könnte sagen, Konsumtempel, in so einem riesigen Einkaufszentrum. Und da ich nichts brauche, saß ich da so rum, während meine Frau und meine Kinder da irgendwie in den Läden waren. Und ich hatte Zeit zu beobachten, mich umzuschauen. Und da war viel Osterdeko. Da gab es Eier verteilende Osterhasen, so groß wie Menschen. Und da gab es beschwingte Leute und gehetzte. Und da gab es genießende und aufgeregt umherlaufende Menschen. Und auch langsam humpelnde Leute. Und ständig wurde dieses eine Kutsche ziehende Riesenkarnickel fotografiert. Und ich will euch das mal zeigen. Das müsste irgendwie... Achso, hier. Schaut mal, so sieht das aus. Das ist übermensch groß, dieses Vieh. Und ständig wurde das fotografiert, auch mit Selfies und mit Kindern drauf und so. Und viele haben sich auch selber damit fotografiert, so, um es dann irgendwie den Enkeln zu zeigen, was weiß ich. Ne? Und dazwischen saß ich, ein bisschen zu geizig, um mir einen Cappuccino für 5,20 Euro zu kaufen. Die ganze Deko war total albern. Und den Versuch, dadurch irgendwie Kasse zu machen, fand ich allzu durchsichtig. Das streckt mich auch schon mal ab. Und das Ganze war total unbiblisch. Vollkommen, das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Aber meines Erachtens nach ist das auch nicht teuflisch. Sondern das ist einfach nur banal. Also, wenn man, ich habe Ahnung, so ein bisschen von dem soziologischen Hintergrund von Hasen und Ostereiern und dieser ganzen Symbolik. Ja. Und ich kenne irgendwie die Fruchtbarkeitsriten, die da mal hinterstanden. Ja. Das ist mir alles bewusst und ich halte das für irrelevant, für völlig banal. Ja. Aber trotzdem fühlte ich mich so ein bisschen außen vor. Ja. Halt irgendwie in der Welt, aber nicht von der Welt. Also es ist schön, zu Gott zu gehören und von Jesus zu wissen. Und die Bibel ein wenig zu kennen und immer besser darin zu werden und sie besser kennenzulernen. Jo. Wir haben kürzlich Predigten gehört, zum Beispiel über die eingebildete Freiheit des Menschen, der meint, er könnte frei wählen und das ist eigentlich gar nicht so. Und wir haben vom geistlichen Kampf des Menschen, des Christenmenschen gehört, der am besten seine Waffenrüstung Gottes anziehen sollte. In Galater 6 steht das, nicht? Epheser. Was sind jetzt? Ich wusste gar nicht, dass ich ein Touchscreen habe. Gut, also ich möchte heute reden über die Beziehung zu Gott. Also Durst und die Lösung. Und Angebot und Nachfrage. Und dazu jeweils ein paar Unterpunkte. Freut euch, der Herr ist auferweckt worden. So. Fangen wir mal an mit Johannes 4. Es geht um Durst und Wasser und Brunnen und so. Wer aber von dem Wasser trinken wird, achso, hier, Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem, also das Brunnenwasser hier trinkt, dem wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Also Jesus und die Frau am Brunnen. Er spricht, das ist jetzt schon 5, Er spricht von lebendigem Wasser und das kriegt man nur von ihm. Und wenn man es erstmal hat, kann man es auch weitergeben. Und es stillt dauerhaft den Durst. Die Frau begreift sofort, das ist ein riesen Quantensprung in ihrer Wasserversorgung und sagt, Herr damit. Ja? Vers 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mir nicht dürstet. Oder aber, sie hat das gesagt mit einem ironischen Unterton. Ja, ist klar, du Aufschneider, ja. Gib mir doch dieses Wasser. Könnte auch sein. Die Frau ist nicht auf den Kopf gefallen, wie wir sehen, bei dem, was sie sagt. Aber derjenige, mit dem sie da spricht, entpuppt sich dann als allwissender Prophet. Und ihr wird klar, dass sie tatsächlich den Heiland gefunden hat. Und so geht dann die Situation weiter. Er hat unerschöpfliches Wasser und man hat nie wieder Durst. Her damit, das will ich haben. Ich will dieses Leben. Ich will in Sicherheit leben und ich will ein bequemes Leben. Ich möchte von Gott abhängig sein, wenn ich dadurch dieses Wasser bekomme. Dieses lebendige Wasser ist etwas, was auch im Alten Testament erwähnt wird. Und zwar zum Beispiel bei Jeremia. Jeremia hat sehr geschimpft über das Südreich und hat ganz viele Vorwürfe genannt. Vor allen Dingen ihre Vielgötterei, ihren Götzendienst. Und dann Jeremia 2, Vers 13 schreibt er, oder sagt er, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen. Um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also das Volk wollte sich unabhängig machen von diesem Wasser. Die wollten diese Abhängigkeit von Gottes Lebenswasser ersetzen. Sie wollten sozusagen neue Lieferketten erschließen, um nicht mehr so abhängig zu sein von russischem Gas, nein, von Gottes Lebenswasser, sondern und dafür haben sie sich riesige Zisternen gebaut und die waren dann auch noch löchrig, was besonders peinlich ist. Wie schlimm, wenn man sich von Gott unabhängig machen will. Wie dumm. Man will Unabhängigkeit und Freiheit von Gott und alles wird viel schlimmer. Also ich will mich bei Gott bergen und das ist mir gar nicht peinlich. Ich will keine kaputte Zisterne mit Ersatzwasser. Ich will auch keine heile Zisterne mit Ersatzwasser. Ich will nur das wahre. Lebendige Wasser von Gott. Gott bietet uns dieses lebendige Wasser. Und das hilft gegen alle Dummheit und alle falschen Wünsche und alle Süchte. Wir müssen nur kommen und trinken. Um das Bild weiterzuführen, wir bekommen das nicht infundiert. Es fließt nicht irgendwie in uns rein. Wir werden nicht damit abgefüllt wie ein Matrose, damit man ihn dann aufs Schiff schleppen kann beim Shanghai. Wir werden nicht irgendwie damit besprenkelt, sondern wir müssen trinken. Das ist unsere Aufgabe, unser Teil. Trinken. Na gut. Gehen wir mal zu Angebot und Nachfrage. Ja, Angebot und Nachfrage. Es gibt Herren, 0, 1 und ganz viele. Jesus in der Bergpredigt sagt im 6. Kapitel, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Klingt für uns erstmal ulkig. Denn heutzutage kommt es uns doch so vor, als ginge das. Also, ich versuche, wenn ich arbeite, ein guter Mitarbeiter zu sein. Ich habe da irgendwelche Chefinnen und Chefs und so. Und denen begegne ich schon halt so, dass sie halt Chefin und Chef sind. Also das gibt's. Und hier in der Gemeinde versuche ich, ein guter Bruder zu sein und Gott und dem Leib Christi zu dienen. Und zu Hause versuche ich, mein Teil in der Familie zu sein. Also warum soll das nicht gehen? Naja, also das, worüber Jesus hier spricht, ist, wie damals die Gesellschaft aufgebaut war. Man war halt Mitglied einer Gruppe, einer Großfamilie, einer Sippe, einer Organisation. Im Römischen Reich hieß das, war man ein Teil eines Klientels. Und da gab es genau einen Boss. Und die haben sich auch alle gegenseitig bekriegt, diese Gruppen. oder waren zumindest Konkurrenten. Und ihr hattet genau einen davon. Ja. Der beste Vergleich dafür wäre heutzutage eine Mafia. Ja. Und da bist du entweder dabei oder du bist tot. So, also das, ja, man ist dabei und kann nicht irgendwie mehreren von diesen Organisationen zugehörig sein. Gut, das ist das eine. Wem liefere ich mich aus? Auf Gedeih und Verderb. Wer sitzt auf meinem Thron? Vordergründig spricht Jesus hier von Geldgier und sagt also entweder Gott oder Geldgier, also beides geht nicht. Es geht um Vertrauen und Prioritäten, um Fundament. Worauf gründest du dein Leben? Du musst dich schon entscheiden. Zwei Herren ist unmöglich. Keiner auch. Also Jesus spricht, als hätte man immer einen Herrn, ob man will oder nicht, ob man sich klar macht oder nicht. Also Gottes Ferne bedeutet auch immer irgendwie Welt- oder Sündennähe oder Geldnähe oder so etwas. Das klingt irgendwie verurteilend und klingt irgendwie spießig, aber ich stelle fest, der Mensch ist nicht so frei, wie er immer denkt. Da würde ich zustimmen. Aber Rettung daraus ist möglich, wenn Gott es zulässt. Und das tut er gern. Greifst du zu? Kommen wir zum Punkt, Gott macht den ersten Schritt. Und alle weiteren. Ups, was habe ich da für ein komisches Fenster? Sag doch mal was.
Okay. Das hast du über die rechte Maustaste gehört.
Für die rechte Maustaste. Furchtbar. So, also irgendwo ist hier meine Maus und jetzt so und so und so. Okay, Gott macht den ersten Schritt und alle weiteren. Gut. Wir gucken kurz in Hosea. Hosea ist ein kleiner Prophet, aber ein ziemlich großer kleiner Prophet. Und das Ganze ist ziemlich schmerzhaft, das zu lesen. Es ist einfach furchtbar. Denn da drin wird das Volk Gottes verglichen mit einer Frau, die immer wieder fremd geht. Immer wieder hurt. Und da ist ein Mann, der liebt sie und der möchte nur das Beste für sie und holt sie immer wieder zurück und ist bereit, sie immer wieder aufzunehmen. Und das ist dann halt Gott. Das ist jetzt nicht irgendwie übertragen, sondern das steht da. Ja, also dieser Vergleich wird dort gezogen, doch offensichtlich. So. Und gleich am Anfang, Hosea, zweites Kapitel, dann nimmt Gott das Volk Gottes wieder auf. Und die waren offensichtlich Baals Jünger. Ja? Die haben den Gott Baal verehrt. Das seht ihr da auf diesem Bild. Das war so ein Wettergott und Fruchtbarkeitsgott. Der hatte normalerweise irgendwelche Blitze in der Hand und Donner und Wind und so. Das ist Baal. Ja? So. Und in Hosea 2, Vers 18 schreibt er, und es wird geschehen an jenem Tag, spricht der Herr, da rufst du, also du Volk Gottes, du meine untreue Frau, mein Mann. Und du rufst nicht mehr mein Baal. Vers 20, und Bogen und Schwert und Krieg zerbreche ich und entferne sie aus dem Land. Und ich lasse sie in Sicherheit wohnen. Also Gott ist bereit, auch dieses Volk wieder anzunehmen, es wieder zu segnen. Obwohl es so intensiv und so lange rumgehurt hat mit irgendwelchen anderen Göttern. Er ist bereit, sie wieder aufzunehmen. Aber damit ist Hosea nicht beendet, sondern das geht noch lange hin und her. Furchtbar, furchtbar. Also wenn ihr mal hartgesotten lest, Hosea. Gott tut alles, damit sein geliebtes Volk leben kann und glücklich ist. Und die Übertragung auf uns einzelne Gläubige ist halt, dass Gott eine sehr innige Beziehung zu uns haben will. Und das, obwohl er alle deine Sünden kennt, ja, der weiß Bescheid. Ja. Und er weiß auch Bescheid über Treulosigkeit unsererseits. Aber er ist großzügig und liebevoll. Er geht in Vorleistung. Er beschenkt uns. Und er wirbt um deine Liebe. Er wirbt um die Liebe seines Volkes, von uns allen und von dir. An ihm liegt es nicht, wenn die Beziehung scheitert. Okay. Gott lässt einen heran. Nahbar. Gott ist nahbar, bleibe ich dabei. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, im 4. Kapitel. Da geht es darum, dass Gott es zulässt, dass man sich ihm nähert. Und im Vers 8 dann, naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also gebt nicht auf, ja? Es geht. Er möchte immer noch die Nähe zu euch. Wenn wir wollen, wenn wir ihn hereinlassen, die Tür öffnen, dann tritt er ein. Steht irgendwas zwischen dir und Gott? Weg damit. Gott ist ein persönlicher Gott und er möchte eine enge Beziehung zu dir. Er offenbart sich uns, soweit wir davon irgendwas begreifen können. Wir erfahren mehr von Gott. Er öffnet sich ein Stück weit. Und wir lernen. Gott ist da und Gott ist nah. Ja, das hat nun einen gewissen Preis, nämlich so ein etwas, also zumal Zeitfaktor, das dauert. Ich zeige euch mal gleich so den allerersten Psalm, ganz am Anfang. Glücklich ist der Mann, der nicht bei den Spöttern sitzt, ihr wisst schon, aber dann Vers 2. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Zeit mit Gott verbringen, das schafft eine enge Beziehung zu ihm. Und man lernt und man entwickelt Ehrfurcht für seine Schöpfung, sein Wort, ihn. Selbst die Erkenntnis, dass man etwas nicht versteht, bringt dich ihm näher. Bekenne deine Unsicherheit im Gebet. Er hört das. Er hört das gern. Aber was heißt das mit diesem darüber sinnen Tag und Nacht? Ist das nicht ein bisschen viel? Vielleicht heißt das manchmal tagsüber, manchmal nachts. Das erinnert mich an ultraorthodoxe Juden. Sagt euch das ein bisschen was? Dass sie die so ein bisschen ulkig aussehen, aber vor allen Dingen arbeiten die nicht eigentlich, sondern die Männer sind dem Dienst am Wort verpflichtet und machen nichts anderes. Also das sind so die Männer, die, wenn sie spazieren gehen, irgendwie 10 Kinder um sich haben, weil sie auf die mit aufpassen müssen. Und ansonsten lesen sie die Bibel, also das Alte Testament natürlich, die jüdische Bibel, und lernen und lernen und lernen und lernen und lernen. Das ist ihr Lebensinhalt. Und noch ein kleiner Exkurs. Vor genau 4 Jahren war ich mit einer Tochter und meiner Frau im IKEA in der Nähe von Tel Aviv. Da waren nun natürlich keine Ultraorthodoxen, denn die haben dafür kein Geld, aber da waren orthodoxe Juden. Und zwar so dermaßen viele. Ja. Das ganze Riesengebäude funktionierte nicht mehr, dysfunktional vor so vielen Kindern dort. Ja. Und die Männer haben sich um die Kinder gekümmert und die Frauen waren hauptsächlich in der Küchenabteilung und fanden das super, weil man nach den Reinheitsgeboten dort an sich alles doppelt haben muss in der Küche, so theoretisch. Ja. Also 2 ganz große Kühlschränke und so alles muss doppelt sein. Und das war da auch so aufgebaut, wirklich ulkig. Also eine ganz große. Egal. Worauf ich eigentlich raus wollte, war: Ultraorthodoxe gehen da nicht hin. Warum? Weil sie kein Geld haben. Warum? Weil sie kein Geld verdienen. Sie leben sozusagen vom Familiengeld, würde man hier sagen, vom Kindergeld. Ja? aber sie widmen ihr ganzes Leben dem Studium ihrer Heiligen Schriften, dem Alten Testament. Also sie sind sehr, sehr konsequent und zahlen einen hohen Preis dafür. Haben sie recht damit? Immer nur Bibel lesen, auslegen, beten, ist das Gottes Wille? Also wer das bejaht, der soll das machen. Nicht rumheucheln, konsequent sein, tut das. Ich glaube, das ist nicht richtig. Ich glaube, das ist ein Holzweg. Wir haben unseren Kopf im Himmel, wenn man das als Bild ausdrücken will, aber unsere Füße sind hier auf der Erde. Die Bibel ist gedrucktes Wort Gottes und das ist unser größter Schatz, den wir haben. Aber der Logos aus Johannes 1 ist nicht einfach die Bibel. Es gibt noch mehr zu lesen. Wir müssen auch mit der Schöpfung irgendwie umgehen. Wir brauchen Naturwissenschaften, wir brauchen Geisteswissenschaften, wir müssen wissen, wie Menschen so ticken. Und da gibt es so viel zu lernen. Die Behauptung, ich brauche nur die Bibel, glaube ich nicht. Das finde ich irgendwie zu einfach. Mein Gebet ist, Herr, gib mir Geduld und nimm den Hochmut von mir und lass dein Wort in mir wirken, bewirken, was du willst. Und lass mich nicht dein Wort mit der Bibel und mit meiner Interpretation verwechseln. Wir sollten nicht versuchen, über die Quarks, das sind Elementarteilchen und Quarkteilchen, das ist ein Süßgebäck, aus der Bibel zu lernen. Versteht ihr? Naturwissenschaftlerinnen und Konditorinnen brauchen noch was anderes außer der Bibel, um ihren Beruf auszufüllen. Finde heraus, wie man in den Himmel kommt, wenn du in der Bibel liest. Wie man Gott anständig zurückliebt auf dieser Welt. Lerne von den guten Vorbildern, zum Beispiel der Wolke von Zeugen, in Hebräer 12, Vers 1. Und lass dich abschrecken von Negativbeispielen aus der Bibel, zum Beispiel König Saul in 1. Samuel oder von Simon dem Zauberer, Apostelgeschichte 8. Da haben wir so viel von zu lernen. Wir lernen, wie wir in den Himmel kommen, wenn wir der Bibel vertrauen und das lesen. Und lerne von Paulus, wie er vor dem Hintergrund einer hellenistischen Kultur, also griechisch betonten, griechischsprachigen Kultur und dem römischen Weltreich missioniert hat. Wow! Beachte kulturelle und zeitliche Distanz. Und liebe Gott immer mehr. Dafür hast du die Bibel. Ja, gut, ein weiter. Kinder Gottes sein, das ist unser Ziel. Zum Beispiel 1. Johannes 3, erster Vers. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also wir stehen auf Seiten Gottes. Wenn die Welt Gott nicht erkennt, klar, dann stehen wir besser auf seiner Seite. Aber das soll uns freuen. Wir sind Kinder Gottes und wir werden nicht irgendwann mal Kinder Gottes sein, sondern wir sind es jetzt. Jetzt schon. Aber wir haben natürlich dann andere Prioritäten als der Rest. Ja? In Politik und Kultur und Sport, jo, alles ganz nett. Aber auch irgendwie banal. Die Osterdeko im Einkaufszentrum ist völlig albern. Kann ich auch nichts mit anfangen. Und es ist natürlich toll, wenn Werner in der 94. Minute den Ausgleich schafft. Entschuldigung, habt ihr es mitgekriegt? Gestern in Mainz, 94. Minute. Aber ist natürlich nicht wichtig, oder? Ist das wichtig? Fußball. Ah. Fußball, ja. Danke, der Nachfrage, Mensch. Ich rede gerade über Profifußball. Gibt es etwas Blöderes als Profisport? Gibt es das? Etwas Dümmeres? Na, egal. Was ist wirklich wichtig? Der Herr ist auferweckt worden. Er ist auferstanden. Das ist wichtig. Ja? Und das zählt heute. Das zählt immer. Und nicht nur heute. Nichts ist annähernd so wichtig. Jesus und Gottes Reich, das hier schon mitten unter uns ist. Wir alle haben Interessen und Hobbys. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wir haben Kapazität in unserem Gehirn noch und nöcher. Wir können uns mit Sachen beschäftigen ohne Ende. Aber wie sehr soll uns das ausfüllen? Ganz und gar. Wenn wir Gottes Geist wirken lassen, sollten wir fähig werden oder schon längst sein, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Ich kann zum Beispiel mitgrölen bei ganz vielen Musikliedern. Ich weiß nicht, habe ich mir irgendwie gemerkt. Ich kann eine ganze Menge Texte so in etwa. Aber ich halte ja jetzt nicht für wahr oder so, ja? Das ist wichtig, ja? Diese Unterscheidung, dann lieber nicht. Aber es gibt bessere Musik und schlechtere. Und ich freue mich über bestimmte Wahlergebnisse bei Wahlen. So. Und viele Sachen, die international passieren, die machen mich traurig oder ärgerlich. Aber das alles in dem Bewusstsein, das Wichtigste ist geregelt. Es ist nicht so schlimm, denn Jesus starb für mich. Und ich bin Kind Gottes. Also der Thron unseres Lebens. Wer kommt da drauf? Und wer sitzt da? Wollen wir bewundert werden von Menschen? Gier nach Anerkennung? Nein. Sage ich das? Nein. Oder arbeitest du daran, endlich von deinem Papa mal gelobt zu werden? Obwohl er längst tot ist? Psychologie? Auch nicht gut. Suchst du unbedingt Erfolg, Komfort, Besitz? Hoffentlich nicht. Was wir wollen, ist ein enges Vertrauensverhältnis zu Gott. Kindschaft zu unserem lieben Vater und Schöpfer der Welt. Und nur er kann das geben, was wir brauchen. Gott sucht Herzen, die zu ihm stehen, die nur aus seiner Quelle trinken. Die ernsthaft bemüht sind um Erkenntnis und die mit offenen Augen seine Schöpfung betrachten und bewundern. Ich glaube, er mag Fleiß und Zuverlässigkeit. Fällt mir auch nicht leicht. Er mag anhaltendes Gebet. Und er segnet gern. Okay, wir sind aber nie allein dabei. Er ist auferstanden. Habe ich schon gesagt? Er ist auferstanden. Ja. 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 Genau. Matthäus 28, Vers 19. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ha. Wir müssen das nicht alleine machen. Er ist immer bei uns. Schön. Also, die Gemeinschaft mit Gott ist vielfältig. Sie ist aber möglich. Sie ist möglich. Er hat das Wasser, das wir brauchen. Wir müssen es nur trinken. Er ist der eine Herr, für den es sich zu leben und zu sterben lohnt. Wir brauchen keinen zweiten und ohne geht auch nicht. Er liebt uns. Er bereitet alles vor für unsere Rettung. Er möchte segnen und Gemeinschaft mit uns. Und die Bibel lehrt uns, was wir tun können und sollen für Gott und unser Heil. Die Welt hat nichts Vergleichbares, Wundervolles zu bieten. Und er lässt uns nie allein. Jesus begleitet uns durch dieses Leben. Hurra. Vielleicht noch so eine Art Fazit. Ich bitte Gott, mich zu regieren. Ich freue mich über sein Wort. Ich bin dankbar einem Herrn, der sich für mich geopfert hat, der lebt und mich liebt. Ich zitiere noch Josua 24, Vers 15. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, als sie noch jenseits des Stroms, also auf der anderen Seite des Nils waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das wäre schön, oder? Ich aber will dem Herrn dienen. Jeder Einzelne von uns sollte sich das jeden Tag klar machen, wo unsere Prioritäten sind. Meine Wahlmöglichkeiten mögen dabei beschränkt sein, ja, vielleicht nur eine Illusion sein. Aber sofern es an mir liegt, ich wähle den Gott der Bibel. Amen.